my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 2. November 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Wiederaufstellung des Siegesdenkmals in Freiburg ist in der Diskussion, weil aus der Diskussion. Alle Entwürfe, Vorschläge für ein neues Siegesdenkmal setzen sich mit dem Kriegsverherrlichung auseinander. Über Standort und Platzgestaltung entschied bereits die Stadtverwaltung und hat Tatsachen geschaffen. Die Kunstkommission, die theoretisch beratend eingreifen sollte, wurde vor veränderte Tatsachen gestellt, ebenso wie die anderen Kritikerinnen. Tarifverhandlungen an der Uniklinik Freiburg. Am vergangenen Donnerstag versammelten sich mittags etwa 300 Menschen vor der Neurologie der Universitätsklinik Freiburg. Die meisten von ihnen waren selbst Pflegepersonal und oder in der Gewerkschaft Verdi aktiv. Sie forderten mehr Personal und Entlastung mit Hinblick auf die Tarifverhandlungen, die an dem vergangenen Freitag starteten. Mehrfach wurden die Streikbereitschaft betont. Radio Dreieckland sammelte einige Kundgebungseindrücke. Stuttgart hat eine CO2-Dreckschleuder. Nicht nur der Bau, auch der Betrieb des geplanten und in Bau befindlichen neuen Stuttgarter Bahnhofs erzeugt CO2. Eine neue Studie von Karl-Heinz Rössler listet jetzt die Folgen von Stuttgart 21 für die Umwelt auf. Nicht nur gegenwärtig beim aktuellen Bau, nein, die zu berücksichtigenden Zahlen beziehen sich auch auf die Langzeitfolgen des Verkehrs in den Untergrund bzw. der Verkehrsverlagerung. Radio Dreieckland sprach mit Diplom-Ingenieur Klaus Gebhardt, Stuttgart, einem Mitarbeiter an der Rössler-Studie. Brain Wengi, Fugitivsmarsch, erreicht Basel am Samstag, 4. November 2017. Der Brain Wengi Fugitivsmarsch für Menschenwürde und Menschenrechte ist eine konkrete Aktion der demokratischen Bewegung von unten. Die Aktion richtet sich gegen eine Migrationspolitik, die ständig verschärft wird und soll gleichzeitig Ausdruck der Solidarität sein mit den Menschen, die in der Schweiz Zuflucht suchen. Der Marsch startete am 14. Oktober in Bellinzona und wird am 10. Dezember, dem weltweiten Tag der Menschenrechte, ebenfalls in Bellinzona enden. Dabei wird die ganze Schweiz in über 52 Etappen und insgesamt etwa 1000 Kilometern durchquert. Der Marsch soll auf die immer restriktivere Migrationspolitik aufmerksam machen. In den Städten und Dörfern ist das Treffen und der Austausch mit Menschen mit Migrationserfahrungen ein Ziel. Samstag, 4. November ist Empfang in Basel. 13 Uhr, unterer Rheinweg 10, mittlere Brücke, Empfang der Laufgruppe bei der Statue Helvetia auf der Reise. 15.30 Uhr, Blablackbox, Freiburger Straße 36, Rundgang zu den Entwicklungen beim Empfangszentrum und Ausschaffungsgefängnissen Bäslergut. 19 Uhr, neues Kino an der Klippeckstraße 247, Austauschtreffen inklusive Nachtessen. Infolink bei den Nachrichten bei Radio Dreieckland. Europäisches Denken beim Umweltschutz gefordert. Die beiden grenznahen Umweltverbände Elsass Natur und der BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein fordern mehr Anstrengungen für grenzüberschreitende europäische Lösungen bei Umweltplaketten, Fahrverboten, Europa und Maut. Die Bevölkerung hat europaweit ein gesetzlich verbrieftes Recht, gesund zu leben und vor den Emissionen des Autoverkehrs wirksam geschützt zu werden. Umweltplaketten für Kraftfahrzeuge, wie es sie in Deutschland schon länger gibt und wie sie jetzt auch in Straßburg eingeführt wurden, sind wichtige erste Schritte in die richtige Richtung, die auch die Lebensqualität erhöhen. Um den Herausforderungen des Reisens besser gerecht zu werden, fordern die beiden Verbände auch die rasche Umsetzung eines integrierten öffentlichen Nahverkehrs am Oberrhein sowie eine Verstärkung von Infrastruktur und Ausrüstung für aktive Mobilität. Die beginnenden Anstrengungen der Politik, die Luft in den Städten und Gemeinden endlich sauberer zu machen, wird als ein wichtiger erster Schritt für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen gesehen. Dennoch fordern der Vorsitzende von Elsass Natur, Daniel Reininger, und BUND-Regionalgeschäftsführer Axel Mayer die schnelle Einführung von europäischen Lösungen und von europaweit einheitlichen Plaketten. Angesichts einer zunehmenden Zahl von unterschiedlichen Plaketten und Regelungen wird es gerade für die Menschen im Grenzgebiet immer schwieriger und komplizierter, Städte und Gemeinden im Nachbarland zu besuchen. Sinnvoller Umweltschutz darf nicht zu Insellösungen und zu einer neuen europäischen Kleinstaaterei führen. Auch die Debatte um die deutsche Pkw-Maut ist gegen den europäischen Gedanken gerichtet. Auch hier sollten europäisch einheitliche Lösungen angestrebt werden. Hunde sollen Schafherden vor Wolf schützen. Seit den ersten Wolfsrissen in Deutschland wird verstärkt nach Lösungen zum Schutz der Tierherden gesucht. Eine bewährte Methode ist der Einsatz von Herdenschutzhunden. Anfang Oktober wurde der erste Wolfsriss in Baden-Württemberg seit 100 Jahren bei Heilbronn gemeldet. Bereits seit 2015 testen drei Schäfereien in Kooperation mit dem Landschaftszuchtverband und dem Naturschutzbund in einem Pilotprojekt den Einsatz der Schutzhunde. Noch gibt es rechtliche Schwierigkeiten. So werden die Herdenschutzhunde bei den Schafen in der Nacht hinter einem elektrischen Zaun gehalten. Die bundesweit geltende Tierschutzhundeverordnung verbietet das. Auch haben die Schafe, die ohne Hunde aufwachsen, Probleme, ihre Schutzhunde zu akzeptieren. Die Herdenschutzhunde werden bei Schafen geboren, wachsen mit ihnen auf und leben mit ihnen auf der Weide. Gesetzeslage könnte nach Ansicht des Bundesagrarministeriums durch flexible Anlegung der Länder geregelt werden. Eine Anpassung der Tierschutzhundeverordnung wird jedoch geprüft, die zu mehr Rechtssicherheit für die Tierhalter führen kann. Und die Schafe werden sich bald an die neuen, die bellen statt mähen, gewöhnen.
Am gestrigen Sonntag eröffnete die Freiburger Kunstkommission eine kleine Ausstellung der Entwürfe für eine Neugestaltung des Siegesdenkmals. Spät und kurz, das sagt die Kunstkommission selbst. Eigentlich ist an der Wiederaufstellung der Viktoria auf dem Sockel vor der ehemaligen Karlskaserne nämlich nicht mehr zu rütteln. Das Fundament ist gegossen, die Platzgestaltung im Sinne der Verkehrsführung im Grunde abgeschlossen. Die Kunstkommission ist in diese Fragen nicht eingebunden gewesen. Erst nach der Ausschreibung des Wettbewerbs wurde sie über den praktisch fertigen Stand der Planungen informiert, sagt Michael Gries, der Mitglied in der Kunstkommission ist. Auch die Ausstellung der Entwürfe, die aus dem Wettbewerb hervorgegangen sind, war so eigentlich von Seiten der Stadt nicht geplant. Darüber und wie genau der Platz jetzt wohl aussehen wird, spricht Angeli Jansen, ebenfalls Mitglied der Kunstkommission.
Das sehen wir jetzt hier als einen großen Gewinn. Von der Stadt war das eigentlich nicht vorgesehen, sondern von der Stadt war ja vorgesehen, dass tendenziell das Garten- und Tiefbauamt entscheidet, was da passiert und wer denn eigentlich warum. Und wir haben mit der Kunstkommission also dann schon nochmal in der allerersten Sitzung drei mögliche Standorte diskutieren können und wurden nicht gehört, haben in späteren Sitzungen dann aber schon nochmal gehört, was dann geplant war, haben darauf auch noch reagieren können, aber verstehen Sie, absolut losgelöst von dem Wettbewerb, losgelöst von der Zeitplanung. Also wir sind auf die zugekommen, auf die Stadt zugegangen, um zu sagen, man muss da reden. Also schon mit der Diskussionsveranstaltung hier, mit was wir jetzt erst jetzt öffentlich machen können. Und dann eben auch in unseren Sitzungen. Und Stand ist, dass wir da ein bisschen erreicht haben. Und ich kann das vielleicht an einem der Bögen am besten erklären. Der Standort ist jetzt schon betoniert, also der Sockel ist schon festgelegt. Und er ist so festgelegt, dass eine Seite des quadratischen Sockels parallel ist zur Karlskaserne. Die Viktoria wird in die Kaiser-Josef-Straße gucken, aber weil die Kaiser-Josef-Straße ein bisschen schief ist und der ganze Platz ja überhaupt so Y-förmig, ursprünglich trapezförmig aufging, muss man sich ja hier ursprünglich noch eine Bebauung vorstellen, die stand also viel weiter mitten im Platz, ist das nicht der originale Zustand, der wiederhergestellt wird. Das könnte man auch gar nicht, weil alles anders ist. auch die ganzen Masten ringsherum, die Straßenbahn, die dran vorbeifährt, das war ja 1871, 76 überhaupt gar nicht am Horizont. Also es wird jetzt an eben dem Ort, der aber ein bisschen auch von der Straßenbahn abhängt, ne? Also zwischen Straßenbahn und Karlskaserne aufgestellt, nicht wie ursprünglich sozusagen mit den Schultern zu dem rückwärtigen Gebäude hin zur Karlskaserne, sondern jetzt eben, also rechtwinklig, also hin zur Kaiser-Josef-Straße und jetzt rechtwinklig zur Karlskaserne. Man versteht das als eine ursprüngliche Aufstellung, eine möglichst historisch richtige Aufstellung, als eine, die ästhetisch befriedigend ist. Wir haben darüber viel diskutiert und gesagt, das ist nicht ursprünglich, Ästhetik ist vielleicht gar nicht immer so das Standardargument, wenn es um wirklich wichtige Fragen geht, wie also Krieg und Frieden. Und wir haben dann aber immerhin mit der Pflasterung, mit dem Sockel so viel erreicht, dass dann nicht wieder ein Hügel angepflastert wird und nicht wieder, also der Sockel wieder höher gemacht wird, sondern dass die Pflasterung bis an das Denkmal geht und möglichst ähnlich ist.
Auch der Entwurf, der den ersten Platz gemacht hat, will die Skulptur ohne Sockel aufstellen. Alexander Häusler und Silvia Benedito aus Ingolstadt haben sich eine Art sprechendes Denkmal überlegt, wie Häusler erklärt.
Die erste Idee war dann so ein bisschen dieser riesige Sockel, dass man immer diese Finger von unten sieht. Also das ist so diese erste Geste, die Überhöhung, dass der Krieg und der Frieden, dass das so etwas Außerweltliches sind. Dann könnte man den nicht einfach wegmachen, den Sockel, und dann steht das Ding erstmal da und dann ist es eigentlich eine Bronzeskulptur. Und die Bronzeskulpturen, es gibt aber viele ähnliche der Zeit, aus dem griechischen Kontext, die man dann zu der Zeit auch wieder entdeckt hat, dass das wirklich Bronzeskulpturen waren. Und dann kann man eigentlich die Skulptur wirklich sehen und auch an den Inhalt auch mitkriegen. Und dann war dieser andere Kontext eben immer, wie kommt man an den Inhalt ran, wie kommt man eigentlich wirklich dazu, so eine Sache auch zu reflektieren, ohne dass man ein Dokumentationszentrum dazu daneben hinstellt. Dieses Trauma hat sich dann herausgestellt, war wirklich so etwas, was in der Literatur, im Denken der Franzosen sich so festgesetzt hat, mit Rimbaud, mit Zola, die dann wirklich angefangen haben, eigentlich ganz anders über die Rolle des Individuums zu denken und eigentlich diesen, eigentlich fast einen Antinationalismus, den Nationalismus in Frage zu stellen. Und das passt eigentlich ganz schön, dass es einerseits eigentlich aus deutscher Sicht das Denkmal ist, das die Nation erschaffen hat, und für die Franzosen, der eigentlich diese Nationalismus hinterfragt, dass man denen einfach diese Texte von den französischen Poeten und Autoren in den Mund legt, sozusagen einen kleinen Lautsprecher einfach nur, und die dann auf Französisch und Deutsch einfach Gedichte rezitieren bzw. Textstellen wiederbringen, die einen dann so ansprechen. Und dann bietet sich es natürlich auch noch schön, dass es eine Straßenbahnhaltestelle ist, wo die Leute eh stehen und warten, und auf einmal ist da so auf Gesprächslautstärke kann man da irgendwie zuhören und angesprochen werden und drüber nachdenken.
Auch beim ebenfalls ausgezeichneten Entwurf von Jana Seipelt, Bastian Gabel und Maximilian Maceko werden die Verbindungen zwischen Deutschland und Frankreich und die Opfer des Krieges hervorgehoben.
Für uns gab es zwei Prämissen, einfach aus diesen Bezügen, die für uns wichtig sind, zu sagen, sie ist immer halt einfach inhaltlich in Bezug zur Karlskaserne. Den wollen wir stärken. Und das andere ist, dass wir diese Dominanz, die dieses Denkmal hatte, und mit dieser Überhöhung des Sieges in der Achse von Bertoldsbrunn oder Friedrichsring, dass wir das nicht mehr als angemessen halten für unsere Zeit. Zu der Idee haben wir uns dann auch was, hat man ursprünglich mal natürlich auch eine Zerschlagung gedacht irgendwie, aber wir sind dann dazu gekommen, dass es unsere Idee heißt 1 zu 200.000. Also weil wir gesagt haben, wir wollen das Ganze in einem gewissen Maßstab zurechtrücken. Wir sehen das als gute, als neue Möglichkeit, eben im Zuge dieser Neugestaltung jetzt aus der Jetztzeit auch eine Antwort zu geben auf das Erinnern an den Deutsch-Französischen Krieg. Und was uns eben zu kurz kam, ist, dass die Opfer gar nicht groß erwähnt werden. Also damit meine ich eben die mehr als 200.000 Menschen eben, die Leid ertragen mussten oder gestorben sind. Am Denkmal selber wird ja auch nur explizit eine Personengruppe eigentlich auch da an die erinnert. Das war uns einfach zu wenig. Wir haben gesagt, wir wollen diesen dieses Opferfeld als Gegengewicht zum Siegesdenkmal. Dieses Opferfeld in den gleichen Lenkmaßen, also Länge mal Breite, wie das Siegesdenkmal praktisch vor die Karlskaserne gesetzt. Und als räumlichen Abschluss noch eine weitere nicht unwichtige Komponente, als Lernort eine Wandtafel hingestellt, geplant, die ein Ort der Information, der Auseinandersetzung ja geben soll. Das Opferfeld war für uns relativ schnell klar, das muss aus Rheinkiesel bestehen. Der Rheinkiesel ist ja in Freiburg ein altbekanntes Material und schätzen, glaube ich, fast alle Menschen hier in unserer Stadt. Uns war es aber wichtig, dass wir mit diesem Rheinkiesel jetzt anders umgehen. Also statt ihn zu halbieren und ihn dann flach in den Boden zu setzen, in den Mörtel, wollten wir die Rheinkiesel im Ganzen erhalten und auch nur zur Hälfte einsetzen im Mörtel, sodass, wie gesagt, ein Relief aus Köpfen entsteht, die Symbol für die Opfer darstellen sollen.
Kritik am Vorgehen der Stadt wurde von vielen Seiten laut. Das einseitige Vorgehen und die mangelnde Kommunikation nicht nur mit der Kunstkommission, sondern auch mit der Öffentlichkeit insgesamt. Insbesondere aber die unkritische Wiederaufstellung des Siegesdenkmals ohne Denkmalkonzept wurde von den insgesamt 14 TeilnehmerInnen des Wettbewerbs als Problem betrachtet. Beim jetzigen Stand der Bauarbeiten kann es also nur noch um einen Zusatz zum Siegesdenkmal gehen, nicht mehr um grundlegende Änderungen. Das stellt auch Angeli Jansen noch einmal fest.
Im Gemeinderat ist das ja, wir haben ja hier Gemeinderäte, ja. Im Gemeinderat ist das so durch, im Bauausschuss ist das so durch und jetzt wird es weiter gebaut. Aber ich finde es richtig zu diskutieren, denn das ist das, was man natürlich also schon längst hätte machen müssen, was wir aber vorher auch gar nicht ins Leben rufen konnten, weil wir immer dachten, also vor 2019 passiert da nichts, passiert aber eben doch.
Letztlich setzen sich alle Entwürfe kritisch mit der Kriegs- und Nationenverherrlichung des Siegesdenkmals auseinander. Sei es, indem nur der leere Sockel aufgestellt wird oder indem das Denkmal durch einen großen Keil aus dem Gleichgewicht gebracht wird.
Es ist offensichtlich, dass berufspolitische Veränderungen notwendig sind, um die Zukunft des Klinikpersonals und die der Patienten zu verbessern. Es ist nicht nachvollziehbar, warum in einem so wirtschaftlich stabilen und modernen Land solche katastrophalen Arbeitsbedingungen existieren müssen. Es kann so nicht mehr weitergehen und wir müssen unsere Forderungen durchsetzen, und deswegen brauchen wir eure Unterstützung.
Vielen Dank, Ariane. Es ist super, dass wir bei Verdi solche Kolleginnen in der Tarifkommission haben. Du kannst aus der Praxis und wirklich hautnah sagen, so muss es sein, so wollen wir es im Tarifvertrag und das ist super.
Ich habe schon viele Verhandlungen gemacht. Ich war schon oft am Verhandlungstisch. Meistens ging es um Lohn. Es ging auch um das Arbeitszeitkonto. Es gab viele verschiedene Tarifgeschichten. Meistens um den Lohn. Ich weiß, wie Tarifverhandlungen ablaufen in der Regel. Aber wir haben noch nie Tarifverhandlungen geführt um mehr Personal. Und morgen bin ich gespannt, wie es abläuft, wie die Arbeitgeber reagieren. Aber wenn sie sich nicht bewegen morgen, und da bin ich mal gespannt, dann kündige ich denen gleich an, ihr könnt euch darauf einstellen, Anfang November werden wir die ersten Streiks machen.
Ihr müsst dabei sein und wir brauchen Leute, die mitmachen beim Streik. Vielen Dank.
Vielen Dank. Andreas, Ulrika, Ariane und Nick, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr nehmt Rückenwind für morgen mit und ihr seht, ihr habt Rückenwind und vor allem habt ihr auch das Signal, wenn morgen nichts weitergeht, wenn keine ernsthaften, echten Tarifverhandlungen für mehr Personal, für einen Belastungsausgleich und für bessere Ausbildung, wenn da morgen nichts wirklich vorangeht, dann wird auch hier an der Uniklinik in Freiburg, genauso wie in Tübingen, Heidelberg und Ulm, dann wird es weitergehen und dann legen wir nach und dann heißt es, wir werden zum Streik aufrufen. Diese Auseinandersetzung ist einerseits eine tarifliche Auseinandersetzung. Wir brauchen einen Tarifvertrag für mehr Personal, aber wir brauchen auch gesetzliche Regelungen und ihr habt mitgekriegt, das ist eine bundesweite Bewegung und was ganz super ist, wir spüren sehr viel Solidarität und Unterstützung aus der Bevölkerung und auch in Freiburg gibt es ein Bündnis für ein Solidaritätsbündnis zur Unterstützung der Beschäftigten im Krankenhaus. Und jetzt gebe ich natürlich noch dem Helmut das Wort, unserem Personalratsvorsitzenden und Vorkämpfer, der natürlich auch ganz wichtig ist, dass wir hier eine breite Bewegung im Personal kriegen.
Ich glaube, ich kann schon mal eine Antwort geben, was morgen bei den Tarifverhandlungen sein wird, wenn die Arbeitgeber gefragt werden, ja, mehr Personal, dann sagen die, ja, sofort, wir stellen jeden ein, der kommt. Das tun die tatsächlich im Moment, aber trotzdem reicht es nicht aus. Von daher können wir da ja eigentlich gar nichts machen. Ich sage, grundsätzlich ist es so, wir haben kein Problem, Personal zu kriegen. Wir sehen ja, wie viele Auszubildende wir haben. Wir haben über 1000 Auszubildende an der Akademie mittlerweile. Es sind 500 mehr, als es das vor 5 Jahren noch gab. Also, wir haben genug Leute, die wir einstellen können. Die fangen ja auch alle an. Nur warum haben wir dann zu wenig? Weil die alle wieder gehen, weil die diese Arbeitsbedingungen nicht mitmachen wollen. Und deswegen muss daran geschraubt werden. Wenn ich jetzt dann von der JAV höre, dass keine Praxisanleitung stattfindet, dass schon wieder jemand ausgeliehen werden soll auf eine Station, wo sie überhaupt nicht hingehört, dann ist das doch der erste Schritt dafür, zu entscheiden, naja, also nach den 3 Jahren, Leute, es war nett bei euch. Und das können wir nicht zulassen, wir müssen daran schrauben. Und das kann der Arbeitgeber, wenn er will. So, ich bin auch noch gebeten worden von Kollegen auf der Hauptstraße, die es heute nicht hierher schaffen, aus der Hautklinik, aus der Psychiatrie, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aus der Psychosomatik. Ich habe jetzt 2 gesehen, die doch hergekommen sind. Wunderbar, vielen Dank. Aber die anderen würden gerne kommen, das ist ein sehr aktiver Bereich. Aber die kommen tatsächlich heute nicht vor die Hütte, es brennt doch. Also, ist jemand von den Pflegedienstleitungen hier? Nein. Wir sitzen gerade alle zusammen am PDL-Konferenz. Es wäre ein leichtes gewesen, die Solidarität hier mitzutragen. Das tun sie leider nicht, sondern... Sie nehmen sich den einen oder anderen dann vor, der dann ein Interview gegeben hat und sagt, sie reden die Uniklinik schlecht. Nein, das tun die nämlich nicht, sondern die sorgen dafür, dass die Uniklinik zukunftsträchtig wird und nicht wie eine PDL, die sowas unterdrückt. Das ist jetzt auf keinen Fall. Für diejenigen, dem da sowas widerfährt, wenn also die Autoritäten beten, kommen und meinen, da jemanden zurechtzuweisen, nehmt es nicht an, kommt zu uns, wir werden das schon in die richtigen Kanäle bringen, weil das kann wirklich nicht sein.
Du hast gesagt, es gab vor 4 Jahren einen Pflegeaufstand. Ich denke, jetzt ist Zeit für einen neuen Pflegeaufstand. Bundesweit tut sich was. Und wir in Freiburg, wir machen da mit. Beobachtet genau, was jetzt passiert morgen. Und wenn wir euch rufen und wenn wir zu euch kommen und, und euch zum Streik aufrufen, dann seid dabei. Und ansonsten bin ich guten Mutes, dass wir hier einen Tarifvertrag Entlastung nie bekommen. Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart.
Früher Morgen und wir gehen gleich in die Tiefe rein und zwar mit so einem Thema wie Quantifizierung der Treibhausgasemissionen des Projektes Stuttgart 21 oder ganz kurz gesagt, Kritiker erklären den Bahnhof zu einer Treibhausgasschleuder. Und ich bin verbunden mit Gerhard Klaus und sage erstmal Hallo.
Guten Morgen, Klaus Gebhardt.
Klaus Gebhardt, danke sehr. Klaus Gebhardt, ja, es geht um Stuttgart 21 und da wurde ein besonderer Aspekt eben auch noch beleuchtet. Das heißt, was für Treibhausgase werden denn da entstehen? Das heißt, ich nehme mal einfach an, während der Projektbauphase.
Also Bauphase ist natürlich ein großer Klops. Stuttgart 21 verbraucht ja eine Unmenge von Beton und Stahl. Der berühmte Stahlbeton und beide Stoffe setzen bei der Herstellung enorme Mengen an CO2 frei. Zementherstellung ist also extrem energieintensiv, das gleiche gilt für Stahl. Und unser Gutachter aus München, Herr Karl-Heinz Rössler, der hat nun also die Mengenangaben der Bahn hergenommen, die sie selber also veröffentlicht hat auch in ihren Projektunterlagen und dann einfach multipliziert eben mit den bekannten Koeffizienten, die vom Freiburger Öko-Institut, also ganz in ihrer Nähe auch, verwendet hat und kommt dann auf eine allein durch den Bau verursachte Menge von 1,9 Millionen Tonnen CO2.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Werde ich nicht unbedingt jetzt gewichtsheberisch stemmen, sondern dann möchte ich irgendwelche Vergleiche haben.
Ja, ja.
Ist es so der Ausschuss von Autos in einer Kleinstadt oder wo finde ich dann einen Vergleich?
Genau, vor dem Problem standen wir auch. Also die 1,9 sind noch nicht Ende der Fahnenstange, da kommt noch viel obendrauf, was ich, falls ich die Zeit dazu habe, auch gerne noch erkläre. Nämlich durch den Betrieb nachher. Ja, die Bahnen fahren ja dann in relativ engen Tunnelröhren, eingleisigen. In Tunnelröhren ist Luft und die Tunnel sind zum Teil bis zu 10 Kilometer lang, sodass jeder Zug also eine 10 Kilometer lange Luftsäule vor sich herschieben muss, was dann auch nochmal den Energieverbrauch gegenüber der Fahrt an der Oberfläche heutzutage verdoppelt. Und das dann auf die nächsten 100 Jahre hinaus, weil die Infrastruktur für Bahnen, die neu gebaut werden, eigentlich von der Idee her 100 Jahre lang halten sollen. Wir haben das dann trotzdem nur mal für 30 Jahre hochrechnen lassen und da kommt dann also durch den Betrieb, der obendrein auch noch mehr Höhenmeter dann machen muss, denn die neue Trassierung geht dann über den Flughafen hier in Stuttgart. Früher ging es einfach nur durchs Neckartal, was kaum eine Steigung hat. Zwischen Stuttgart und Wendingen nur 20 Meter heute und in Zukunft fährt er 150 Meter hoch zum Flughafen der Zug und dann gleich wieder runter ins Neckartal nach Wendlingen. Also auf die Art und Weise kommen dann durch den Betrieb nochmal 3,5 Millionen Tonnen obendrauf im schlechtesten Fall. Wir haben zwei verschiedene Szenarien rechnen lassen, will aber jetzt Ihre Hörer nicht mit vielen Zahlen da überschütten und verwirren. Aber wir hatten genau dann das Problem. Wir hatten dann am Schluss die schlimmste Zahl im Szenario, 5,6 Millionen Tonnen CO2-Freisetzung. Und was fängt jetzt der Mensch und auch wir selber mit dieser Zahl an? Wir haben genau das gleiche Problem. Und offen gestanden, ich glaube, vor dem Problem stehen sämtliche Klimaforscher dieser Erde, die Alarm schlagen und auf die drohende Katastrophe, die da auf uns zurollt, aufmerksam machen wollen und können auch immer nur ausrechnen, was setzt dieses und jenes alles frei. Und dann kommen immer diese Zahlen raus, die sich kein Mensch vorstellen kann. Eine Ideallösung haben wir nicht gefunden, aber das, was wir also im Moment anbieten können, vor allem in Stuttgartern, ist, wir haben dann mal ausrechnen lassen, wie viel CO2 setzt die gesamte Stuttgarter Autoflotte frei im Jahr. Also wir haben hier in Stuttgart allein 300.000 angemeldete Pkw und das lässt sich auch mit Erfahrungswerten dann alles multiplizieren und kam dann also drauf, dass Stuttgart 21 durch Bau und Fahrbetrieb und Verkehrsverlagerungseffekte, darauf müssen wir vielleicht nachher auch noch kurz zu sprechen kommen, die Gesamtmenge von CO2 freisetzt, die der Stuttgarter Autoverkehr in 6 Jahren Dauerbetrieb produziert. Und wer in Stuttgart mal unterwegs war mit dem Auto in der Hauptverkehrszeit, der weiß, dass es hier eine absolute Katastrophe ist. Und eigentlich spürt hier jeder, dass das ein untragbarer Zustand ist.
Aber man muss doch dann sagen, also ich meine, das, was Stuttgart als Autostadt praktisch freisetzt, das ist in einem Jahr, während diese Versechsfachung bei Stuttgart 21 wären ja praktisch die kumulierten Freisetzungen über die ganze Zeit betrachtet.
Ganz genau. Ja.
Ja, das ist natürlich dann wieder auch zu relativieren.
Ja, also nach wie vor dann nicht wirklich vorstellbar, aber es gibt dann zumindest so irgendwie eine Ahnung. Selbst, glaube ich, passionierte Autofahrer wissen, dass der Zustand hier in Stuttgart verkehrsmäßig nicht haltbar ist auf Dauer. Das ist einfach total ungesund in wirklich buchstäblich jeder Hinsicht. Und für ein Bahnprojekt, es nennt sich Bahnprojekt, für uns hier in Stuttgart ist klar, also für die Gegner, dass in Wahrheit ein Immobilienprojekt dahinter steckt, weil ja die Gleisflächen, die frei werden, dann bebaut werden sollen. Für ein Bahnprojekt, was nachher die Kapazität des Bahnverkehrs eher verkleinert als verbessert, dafür dann die 6-fache Menge des Stuttgarter Autoverkehrs CO2-Emissionen freizusetzen, also völliger Wahnsinn ist.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 2. November 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In
my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung!